Wir Hessen und die Bundeswehr. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung und der Bundeswehr in Hessen.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Wir Hessen und die Bundeswehr. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In der heutigen Folge schauen wir uns die Geschichte der Bundeswehr mal ein wenig genauer an und analysieren, wie sich ihre Aufgaben über die letzten Jahrzehnte gewandelt haben und woran das liegt. Später sprechen wir außerdem noch mit Herrn General AD Wolfgang Schneiderhahn, ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr, also höchster Soldat. Jetzt aber fokussieren wir uns erst einmal auf die Fakten. Mein Name ist Jesse Henschel und mein Gesprächspartner jetzt ist Sönke Neitzel, Historiker und Professor für Militärgeschichte an der Universität Potsdam. Guten Tag, Herr Neitzel. Schön, dass Sie sich heute die Zeit nehmen.
Hallo und guten Tag.
Ja, Sie sind ja nicht nur ein, sondern derzeit der einzige Professor für Militärgeschichte in Deutschland, richtig?
Das ist richtig,
ja. Ja, jetzt sind Sie also quasi absolut prädestiniert dafür, diesen Podcast heute mit uns aufzunehmen.
Genau.
Da führt quasi gar kein Weg dran vorbei, ja. Sehr gut. Und Sie kommen ja ursprünglich auch aus Hessen, richtig?
Das ist bei mir kompliziert. Ich bin mal geboren worden in Hamburg, aber habe in der Tat seit meinem zweiten Lebensjahr in Südhessen gewohnt, in Rottgau. Und bin da zur Schule gegangen und habe Abitur gemacht und bin dann zum Studium nach Rheinland-Pfalz, nach Mainz gegangen. Mhm. Aber das Rhein-Main-Gebiet ist meine alte Heimat.
Ach, schön. Ja, in der letzten Folge haben wir bereits eine erste Einführung in das Thema Sicherheitspolitik gegeben. Heute schauen wir uns da ja mal an, welche Funktion die Bundeswehr konkret bei der deutschen Sicherheitspolitik einnimmt. Ja, in der BRD setzt die Politik seit einigen Jahren auf einen vernetzten Ansatz. Das heißt, es gibt verschiedene Instrumente, die eingesetzt werden können, um Sicherheitsaspekte eben zu stärken. Herr Neitzel, welche sicherheitspolitischen Instrumente gibt es denn neben der Bundeswehr so noch?
Die Bundeswehr ist ja verantwortlich für die äußere Sicherheit und daneben haben wir die innere Sicherheit. Und die innere Sicherheit ist eine Aufgabe der Polizei, des Bundesgrenzschutzes, also der heutigen Bundespolizei. Und dergleichen. Wir haben die Justiz natürlich auch noch. Wir haben die Nachrichtendienste, den Verfassungsschutz zum Beispiel, den Bundesnachrichtendienst, der nach außen wirkt. Also ist eine ganze Vielzahl von Behörden. Dann denken wir auch an den Katastrophenschutz zum Beispiel. Mhm. Wenn wir jetzt ans Ahrtal denken, ist ja auch ein erweiterter Sicherheitsbegriff bis hin zu den Entwicklungshilfeorganisationen, weil auch das ist ja Teil einer äußeren Sicherheit.
Mhm. Ja, natürlich können wir nicht auf jedes einzelne Instrument intensiver eingehen, sondern fokussieren uns naturgemäß des Themas des Podcasts auf die Bundeswehr als Instrument deutscher Sicherheitspolitik. Daher bietet es sich zunächst mal an, einen genauen Blick auf die Geschichte der Bundeswehr zu werfen. Denn keine 10 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, nachdem Deutschland ja auch zunächst fast vollständig demilitarisiert wurde, kam es schon zur Gründung der Bundeswehr 1955. Deshalb schauen wir uns jetzt mal genauer an, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Einer der wesentlichen Gründe für den Ausbruch des Kalten Krieges zwischen den westlichen Demokratien unter Führung der Vereinigten Staaten auf der einen Seite und der Sowjetunion und dem Warschauer Pakt auf der anderen Seite war ja die unterschiedliche Vorstellung der beiden Blöcke, was wirtschaftliche und politische Strukturen betraf, aber eben auch, wie Deutschland als Nationalstaat aufzubauen sei. Als Reaktion auf die zunehmende Konfrontation zwischen Ost und West wurde dann am 9. Mai 1949 das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland beschlossen, also damals noch für den Weststaat alleine. Zudem sollte ja die BRD in die NATO aufgenommen werden. Und das wiederum ebnete dann den Weg für die Gründung der Bundeswehr. So, das war jetzt erstmal so ein ganz grober Überblick. Herr Neitzel, vielleicht können Sie ja noch mal kurz etwas detaillierter wiedergeben, wie genau die Gründung der Bundeswehr verlief und welche Ereignisse wirklich entscheidend für diese Entwicklung dann war.
Das entscheidende Ereignis für die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik oder was dann die Bundesrepublik wurde, sind erstmal Debatten Angst vor der Sowjetunion. Die Westmächte hatten sehr stark abgerüstet und so, dass es schon Ende der 40er Jahre einzelne Überlegungen gab, wird man nicht vielleicht westdeutsche Söldner anwerben oder so. Und das wurde dann ganz konkret, als es dann die Bundesrepublik schon gab, ein Jahr nach der Gründung brach der Koreakrieg aus, im Juli 1950. Und das wurde von vielen in den USA als der Beginn einer Expansion des Kommunismus interpretiert. Mhm. Was in Korea durchexerziert wurde, da gab es ja auch Nordkorea, Südkorea, Nordkorea kommunistisch, Südkorea sozusagen ja, westlich orientiert. Und man dachte, das ist nur der Auftakt und das Gleiche wird jetzt im deutschen Raum vollführt. Und die Westmächte waren konventionell extrem schwach. Sie hatten zwar Atomwaffen, die USA, aber man dachte, wenn die Sowjetunion angreifen würde, dann könnte man sie wahrscheinlich erst an den Pyrenäen stoppen. Und damit beginnen Debatten einer westdeutschen Wiederbewaffnung. Das sind dann Debatten, die letztlich auch parallel laufen in beiden deutschen Staaten. Also die DDR hat dann die Kaserne der Volkspolizei, die Bundesrepublik den Bundesgrenzschutz, wobei es in der DDR ein bisschen schneller ging. Mhm. Und dann hat Frankreich eigentlich versucht, einen NATO-Beitritt der Bundesrepublik, der ganz jungen Bundesrepublik, Sie haben es erwähnt, 1949 gegründet, zu verhindern, weil man dachte, nein, wir wollen keinen gleichberechtigten westdeutschen Wehrbeitrag. Und das mündete dann in die Europäische Verteidigungsgemeinschaft von 1952. Die wurde unterzeichnet, in Deutschland und anderen Staaten auch ratifiziert, aber nicht in Frankreich ratifiziert. 1954 wurde es abgelehnt, diesen EVG-Vertrag der Assemblée Nationale, der Nationalversammlung, zur Ratifizierung vorzulegen. Damit war die Europäische Verteidigungsgemeinschaft tot und die Amerikaner sagten, also okay, wenn ihr keine europäische Armee aufbauen wollt, dann wird die Bundesrepublik in die NATO kommen. Und das gab es dann 1955 mit dem deutschen Eintritt in die NATO. Und dann im November, 12. November 1955, die ersten 101 Soldaten, die eingetreten sind. Dann 56 geht es eigentlich erst richtig los. Und dann kurze Zeit später, 57, die Einführung der Wehrpflicht.
Und ganz kurz nochmal, um auf die Europäische Verteidigungsgemeinschaft einzugehen. Das war ja eigentlich schon so der Plan, was jetzt auch oft diskutiert wurde, dass Europa, also die europäischen Staaten, eine gemeinsame Europa-Armee bekommen, oder?
Ja, das sollte so sein, als Teil der NATO. Man wollte beides verschmelzen. Und damit, mit der EVG, war auch verbunden die europäische politische Gemeinschaft, weil man dachte, naja, wenn man Soldaten hat, müssen die ja auch, wofür kämpfen die? Die müssen für eine europäische Verfassung kämpfen. Und mit der EVG scheiterte auch die EPG, die europäische politische Gemeinschaft.
Und Sie haben es vorhin ja auch schon angesprochen, die ersten 101 Soldaten oder freiwilligen Soldaten dann wurden am 12. November 1955 quasi dann vereidigt oder traten dann der Bundeswehr bei, genau. Deutschland war ja aber schon ab dem 5. Mai 1955 Mitgliedstaat der NATO, also eine ziemlich lange Zeit ohne Soldaten. Ja. Und die NATO forderte, dass in Deutschland 500.000 Soldaten gestellt werden sollen.
Ja.
Und dann hatten wir ja das Problem, dass da erstmal gar keine waren und dann ab 56, glaube ich.
Hat es ein bisschen gedauert
und ich glaube 56 waren es so um die 7.700 Soldaten. Ist immer noch ein bisschen weit weg von 500.000. Ja, und dann dachte man natürlich, das ist eine richtig schlaue Idee, führen wir doch die Wehrpflicht ein.
Genau. Also es war jedem klar, ohne die Wehrpflicht wird es nicht gehen. Und die Wehrpflicht war ja auch Teil einer deutschen Tradition. Man hat ja die Bundeswehr bewusst an dem 12. November 1955 gegründet, dem Geburtstag von Scharnhorst, also einem der preußischen Reformer, Einführung der Wehrpflicht 1813. Und in Preußen wurde sie auch nie abgeschafft, wenn man von der kurzen Zeit der Weimarer Republik absieht, wo die Wehrpflicht nicht erlaubt war. Das war Teil einer deutschen Staatsräson. Also wir brauchen eine Wehrpflicht, wir brauchen die Gesellschaft in der Armee und die Armee in der Gesellschaft, also das muss verbunden sein. Und eine große Armee braucht die Reserven der Wehrpflicht. Das war klar. Und das Problem war natürlich, Sie haben es angesprochen, Adenauer hat der NATO, den Westmächten, den USA, 12 Divisionen und 500.000 Mann in nur 3 Jahren versprochen. Und für dieses Versprechen bekam er die deutsche Souveränität, nicht die Deutschlandverträge im Mai 1955. Das war ein Deal. Ne? Und da merkte man, dass das Versprechen einer Armee ein außenpolitisches Gewicht hatte. Man war wichtig, weil man eine Armee stellen konnte. Was ein bisschen geschummelt war, dass man 500.000 Mann in 3 Jahren aufstellen kann, das hat man nicht geschafft. Die letzte dieser 12 Divisionen wurde, wenn ich es richtig im Kopf habe, 65, glaube ich, war es, der NATO assigniert. Hat also nicht 3 Jahre gedauert, sondern 10 Jahre. Es gab unendliche Probleme bei der Aufstellung, weil die Kasernen, die es noch gab, waren in der Regel von alliierten Truppen besetzt. Man musste erstmal Kasernen bauen. Aber Mitte der 60er Jahre war man dann so einigermaßen soweit.
Ja, vielleicht hätte es ja auch geholfen, wenn man weibliche Soldatin früher an den... Ja, weil das interessant ist ja, 1975 erst durften weibliche Sanitätssoldatinnen in die Bundeswehr eintreten. Und erst seit 2001, das fand ich, also da war ich ein bisschen schockiert, erst seit 2001 dürfen Frauen in allen Bereichen der Bundeswehr ihren Dienst leisten.
Aber Sie werden lachen. Ich habe eine Diskussion gehabt in Mainz mit der Wehrbeauftragten Ende der 90er Jahre. Und da kam das Thema auch auf und sie hat selber gesagt, nein, also die Frauen können andere Dinge, aber Bundeswehr, das ging es auch um die Wehrpflicht, sollen Frauen der Wehrpflicht unterworfen sein? Nein, also das käme nicht in Frage. Es war also noch in den 1990er Jahren. Eine Soldatin hat ja dieses Recht erkämpft und die Vorstellung, dass Frauen auch in den Kampftruppen zum Beispiel dienen, das hat lange, lange gebraucht. Und Frauen in Armeen, ja, als Sanitäterin, das war immer vorstellbar oder als Nachrichtenhelferin oder so. Und wenn man das in den 50er oder 60er Jahren verlangt hätte, dann wären wahrscheinlich auch Frauenverbände auf die Barrikaden gegangen und sagten, nein, das überlassen wir mal schön den Männern. Und ist eigentlich schade, ne? Diese Form der Gleichberechtigung hat auch wirklich lange, lange gebraucht, bis ins Jahr 2001. Und auch heute ist es ja interessant, in welchen Bereichen Frauen eingesetzt sind. Eben vor allen Dingen im Bereich der Sanität und den Kampftruppen. Die sind einfach unterrepräsentiert.
Ja. Gott sei Dank hat sich das trotzdem ein bisschen gewandelt und vielleicht wandelt sich die Sichtweise ja auch noch in den nächsten Jahren ein bisschen, hoffen wir es mal.
Ja.
Die Einführung der oder die Gründung der Bundeswehr war ja auch aus anderen Punkten sehr umstritten, eben weil viele Bürgerinnen und Bürger nach den menschenverachtenden Taten der Wehrmacht während des Zweiten Weltkrieges sehr pazifistisch gepolt waren. Und da war es natürlich wenig vorteilhaft, dass einige der Offiziere der neuen Bundeswehr zuvor eben auch in der Wehrmacht gedient hatten. Aber um eben die Bundeswehr ganz klar von der Wehrmacht abzugrenzen, wurden ja dann verschiedene Konzepte etabliert, also wie beispielsweise der Staatsbürger in Uniform, die innere Führung, aber halt eben auch die Legitimierung als Parlamentsarmee. Herr Neitzel, was genau besagt denn der Grundsatz der inneren Führung und dieses Leitbild des Staatsbürgers in Uniform und wozu dient es?
Also die Gründergeneration der Bundeswehr, die alle aus der Wehrmacht kamen, es waren etwa 12.000 Offiziere, die von der Wehrmacht in die Bundeswehr gingen.
Mhm.
Und das war eine Elitenkontinuität, wie in allen anderen Bereichen des Staates auch, in der politischen Bildung. Da gibt es übrigens noch in der politischen Bildung einige Massentäter, die da Unterschlupf fanden, in den Ministerien, in den Hochschulen, überall, so auch in der Bundeswehr. Die Generäle, die das aufstellten, denen war klar, also wir können jetzt nicht da weitermachen, wo wir am 8. Mai 1945 aufgehört haben. Es muss eine Neugründung geben, es muss nicht nur eine Armee in der Republik, eine Armee der Republik werden.
Mhm.
Deswegen diese Idee der inneren Führung und der Staatsbürger in Uniform, also die Vorstellung, dass es keine Trennung gibt zwischen Militär und Gesellschaft, es sollte kein Staat im Staate werden. Und das sollte nicht sein, eine Verbindung. Und mit der inneren Führung ist eigentlich gemeint die Übertragung der Werte und Normen des Grundgesetzes auf die Armee, auf die Bundeswehr. Das heißt, die Bundeswehr sollte eben kein rechtsfreier Raum sein, kein Raum, keine Institution mit Eigengesetzlichkeiten, mit Sondergesetzen. Also zum ersten Mal durften Soldaten auch das aktive und passive Wahlrecht aufnehmen. Sie hatten alle Rechte, die die Bürger auch hatten. Es gab eine zivile Wehrgerichtsbarkeit, es gab einen Wehrbeauftragten, es gab das ausgebaute Beschwerderecht und so weiter und so weiter. Und die Vorstellung war, dass eben die Demokratie auch in der Bundeswehr erfahrbar sein muss. Das ist natürlich bei einer Armee, die auch auf Hierarchien, die auch auf Zwang beruht, weil wehrpflichtig ist eben ein Zwangsdienst, wenn man so will. Es gibt immer ein Delta zwischen der Zivilgesellschaft und der Armee. Aber die Vorstellung war schon, wir müssen die Bundeswehr eben so demokratisch wie möglich machen.
Ja, und deswegen ist es ja auch gut, dass die Bundeswehr auf dem Grundgesetz auch basiert. Also nach Artikel 26 steht ja beispielsweise auch, dass Deutschland oder die Bundeswehr, beziehungsweise wirklich Deutschland, ja nicht dazu legitimiert ist, einen Angriffskrieg zu führen.
Mhm.
Das wäre auch schön, wenn das in Russland zum Beispiel so wäre. Ja.
Ob das dann dass ein Grundgesetz und so helfen würde, Verfassungen werden ja manchmal auch nur interpretiert, ist so die Frage. Ne? Papier ist manchmal geduldig.
Gekonnt wegignoriert.
Genau.
Genau. Grundgesetz Artikel 87a besagt ja auch quasi den Auftrag und die Ausführung der Streitkräfte und eben auch, dass die Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist.
Ja.
Was genau bedeutet das denn? Sie haben schon gesagt, die Bundeswehr ist ja quasi auch Teil unserer deutschen Demokratie. Was können denn Bundestag und Bundesrat in Bezug auf die Bundeswehr ausführen und welche Kompetenzen haben sie denn?
Also wenn wir in die Geschichte mal zurückgehen und wir können auch auf das Aktuelle da gleich kommen, dann sind alle Gesetze, alle gesetzlichen Rahmenbedingungen vom Bundestag geschaffen worden. Der Bundestag hat die Gesetzgebungskompetenz und der Vorläufer des Verteidigungsausschusses hat eine enorm wichtige Rolle gespielt, zum Beispiel bei der Aufstellung des Soldatengesetzes. Es gibt ein eigenes Soldatengesetz, die Rechte und Pflichten der Soldaten festlegt. Also alle Rahmen, alle gesetzlichen Bestimmungen, die für die Bundeswehr gelten, sind durch den Bundestag gelaufen und sind ganz massiv vom Bundestag mitbestimmt worden. Sind nicht einfach nur abgenickt worden, weil die Regierung was vorgeschlagen hat, sondern sind im Bundestag im Verteidigungsausschuss mit erarbeitet worden, was daran lag, dass damals das Amt Blank, der Vorgänger vom Verteidigungsministerium, gar nicht die Kapazitäten hatte, das alles genau aufzuarbeiten. Es war eigentlich die hohe Stunde des Verteidigungsausschusses, der damals noch ein bisschen anders hieß, ich nenne ihn jetzt mal so.
Ja.
Danach wurde die Bedeutung des Verteidigungsausschusses viel geringer. Er hat eigentlich jetzt bis in unsere Tage eigentlich ein kümmerliches Dasein gespielt, weil er eigentlich nur noch das abgenickt hat, was die Regierungskoalition vorgelegt hat. Man kann jetzt sagen, die wichtigen Gesetzgebungsverfahren waren dann auch abgeschlossen. Heute ist es so, dass, also wir müssen jetzt keine Gesetze mehr verabschieden, die die Bundeswehr bestimmen, weil wir eben in den 50er Jahren alle verabschiedet haben. Aber der Bundestag hat das Budgetrecht, also er muss auch das Budget für die Bundeswehr verabschieden, für die einzelnen Rüstungsvorhaben auch. Jede Vorlage von 25 Millionen Euro muss, sagen, durch den Haushaltsausschuss gehen. Also da gibt es eine hohe zivile Kontrolle. Und Wenn wir heute von einer Parlamentsarmee sprechen, müssten wir eher von einer Parlamentszustimmungsarmee sprechen. Das heißt, jeder Auslandseinsatz muss vom Parlament genehmigt werden. Mhm. Das ist sagen, in den 90er Jahren, dann ich glaube 2004, so festgelegt worden. Also in Mali zum Beispiel, wir kennen diese Mandatsdebatten im Bundestag, da muss der Bundestag seine Zustimmung geben. Mhm. Und es ist ein tolles Wort von der Parlamentsarmee. Ich würde das ein bisschen einschränken. Letztlich ist natürlich entscheidend die Exekutive, sprich das Ministerium. Mhm. Das Ministerium führt und die Verteidigungsministerin Lamprecht ist die Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt. Nicht irgendwie der Bundestag, sondern das ist Frau Lamprecht, also eine Regierungsministerin im Frieden und im Kriegsfall ist es der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin. Der Bundestag und Bundesrat sind insofern wichtig, weil der Bundestag, weil er den Einsätzen zustimmen muss. Mhm. Und wenn wir jetzt neue Gesetze verabschieden würden, die Bundeswehr betreffen, auch jetzt zum Beispiel das Sondervermögen und solche Sachen, die müssen natürlich durch den Bundestag und dann auch durch den Bundesrat. Insofern ist es eine Gewaltenteilung, eine Verschränkung. Aber, und das ist auch ein tolles Stichwort der Parlamentsarmee, aber ich würde das ein bisschen kleiner schreiben, weil in der Praxis ist es wirklich so, dass die Regierung entscheidend ist und die Regierung mit ihrer Bundestagsmehrheit dann die normalen Verfahren, die die Bundeswehr betreffen, auch durchsetzen. Mhm. Deswegen sind in der Regel auch die Diskussionen im Verteidigungsausschuss ziemlich langweilig, weil eben klar ist, was rauskommt, weil die Regierung Parteimehrheit zustimmt und die Opposition stimmt dagegen. Und ich hoffe, dass jetzt, es sind so Anzeichen, dass die jetzige Vorsitzende, die Frau Strack-Zimmermann von der FDP, die führt meines Erachtens eine tolle Rolle, ein tolles Wort und gibt dem Verteidigungsausschuss ein neues Leben, der so ein bisschen anknüpft an seine alte Bedeutung, die er in den 50er Jahren hat.
Mhm. Kommen wir mal zu den, Sie haben schon angesprochen, dem Auftrag der Bundeswehr, dass beispielsweise das Parlament oder Regierung oder wie auch immer man das formulieren möchte, den Einsätzen ja zustimmen muss. Mhm. Und zu Beginn der Bundeswehr, Sie hatten es ja schon am Anfang angesprochen, war der Auftrag der Bundeswehr ja eigentlich ganz klar definiert, die Landes- und Bündnisverteidigung. Weil eben zu Zeiten des Kalten Krieges genau die Angst bestand, dass eben die Sowjetunion bzw. Warschauer Pakt eventuell angreift oder dass es da eine Eskalation gibt. Nachdem eben die Sowjetunion zerfallen ist und der Kalte Krieg vorbei war, stand man so da und dachte sich, okay, was machen wir jetzt mit der Bundeswehr?
Nobody to shoot at, ja. Also es gibt keine Feinde mehr, ne? Naja, zunächst war ja die Aufgabe danach die Abrüstung, nicht? Und wir hatten eine Friedensstärke, Sie haben es erwähnt, von der Bundeswehr von 495.000 Mann und von der NVA, ich weiß nicht, 170.000 oder so.
Also von der Nationalen Volksarmee, ne?
Genau, von der Nationalen Volksarmee in der DDR und diese Stände waren schon 1990 ein bisschen reduziert. Aber man hatte viele, viele Soldaten und der 2+4-Vertrag sah vor, gesamtdeutsch auf 370.000 zu reduzieren.
Ganz kurz, also der 2+4-Vertrag zwischen den vier Siegermächten und den beiden Teilen Deutschlands, also der Bundesrepublik Deutschland und der DDR, also West-Ost, der danach Zerfall der UdSSR eben geschlossen wurde, in dem auch die volle Souveränität des wiedervereinten Deutschlands dann festgelegt wurde, der aber eben auch militärische Aspekte definiert.
Genau, und dann wird eigentlich deutlich, was ich schon 1988 angedeutet habe, mit dem ersten UN-Auslandsansatz der Bundesrepublik, damals noch in Namibia mit Polizisten, mit 50 Polizisten, die Wahlen in Namibia mit überwachen und dann der erste Auslandsansatz der Bundeswehr in Somalia 93, 94. Und damit ist eine Diskussion entstanden, darf die Bundeswehr eigentlich jenseits der Verteidigung, was der Auftrag ist nach Artikel 87a, eigentlich woanders eingesetzt werden. Die FDP hat dann gegen die Auffassung der CDU, die sagte, ja, das geht, geklagt. Und das Bundesverfassungsgericht hat dann der Regierung Recht gegeben und sagt, ja, die Bundeswehr kann auch außerhalb des NATO-Gebiets eingesetzt werden im Rahmen von Bündnissystemen. Also entweder der NATO, der EU, der UN oder so etwas.
Genau, also diese Out-of-Area-Urteil.
Genau, und damit war das möglich. Und dann folgen jetzt eigentlich eine Zeit, 30 Jahre im Prinzip von Out-of-Area-Einsätzen, dann auf den Balkan, verschiedene Missionen, also Ex-Jugoslawien, Bosnien-Herzegowina, dann auch im Kosovo. Dann geht es 2001 nach Afghanistan, nicht einer der längsten Einsätze. Auch EU-Einsätze zur Piratenjagd am Horn von Afrika und so weiter und so weiter. Mali in diesen Tagen. Das war erstmal eigentlich das, womit sich die Bundeswehr dann seit den 1990er Jahren beschäftigt hat.
Obwohl ja Kosovo nochmal so ein Spezialfall war, weil da gab es ja eigentlich gar kein UN-Mandat und dann stand man da. Und das war ja eigentlich so der erste richtige Kriegseinsatz, weil davor, ich glaube, in Somalia und in Jugoslawien waren ja noch so, ja, so eine eher zurückhaltendere Beteiligung.
Hat man nicht gekämpft und den ersten Schüsse, die abgefeuert werden, ist das Kommando Spezialkräfte im Jahre wohl 97. 98 bei den ersten Einsätzen in Jugoslawien, wo sie Kriegsverbrecher festnehmen, aber das ist nicht groß thematisiert worden. Und dann kommt dann der Einsatz dieser deutschen Tornado-Kampfflugzeuge im Luftkrieg der NATO gegen Serbien. In der Tat ohne UN-Mandat, das ist dann immer blöd für eine Weltorganisation, wenn immer zwei dagegen sind, nämlich Russland und China.
Ja.
Was heißt eigentlich völkerrechtskonform, wenn alle zustimmen? Aktuell wird man nie ein Mandat finden. Ja,
schwierig, wenn Russland im Sicherheitsrat sitzt, ne?
Ja. Genau, immer die einen, oder wenn die Russen was machen, wenn die Weststaaten dagegen. Also gibt es dann eigentlich keinen legitimen Einsatz. Also da blockiert sich die Weltorganisation selber, weil es auch keine Mehrheitsentscheidung gibt, sondern eben Vetomächte sind. Aber in der Tat wurde das wild diskutiert. Wir erinnern uns an den Parteitag der Grünen in Bielefeld, wo Joschka Fischer also dann diesen roten Farbbeutel abbekommen hat. Und die Bundeswehr, muss man auch sagen, war ja dann sehr zurückhaltend eingesetzt. Es waren also 14 Tornado-Kampfflugzeuge, davon waren eine Hälfte Aufklärer, die anderen Hälfte haben serbische Radarstellung bekämpft und davon gab es gar keine Bilder. Mhm. Aber dieser Einsatz, das waren etwa 2% der Einsätze, die Tornados da fliegen, es war vor allen Dingen ein amerikanischer Einsatz, ermöglichten dann der Bundesrepublik auch am Verhandlungstisch teilzunehmen und auch eine friedliche Lösung zu finden. Da war Joschka Fischer durchaus beteiligt. Man hat die Russen dann wieder zurückgeholt und man findet dann eine friedliche Lösung. Mhm.
Obwohl das natürlich schon ein krasser Wendepunkt in der Geschichte der Bundeswehr, was ihren Auftrag angeht, er war da ja auch Joschka Fischer, Sie hatten schon gesagt, damals im Amt als grüner Außenminister, kurz zuvor, zu Beginn seiner Amtszeit, ja noch gesagt hatte, ja, nie wieder Krieg, das machen wir nicht mehr und alles. Und dann ja ein paar Jahre später, 1999, okay, wir gehen in Kosovo, ciao.
Ja, das ist Realpolitik, ne? Willkommen in der realen Welt. Und wir sind ja, haben ja zwei Referenzpunkte, nämlich nie wieder Krieg, es meint aber auch nie wieder Täter nach der deutschen Geschichte und nie wieder allein. Und in dieses Problem kam man, weil die Amerikaner, die NATO hat deutlich gemacht, ihr Deutschen habt in Verhandlungen immer auch gedroht mit Luftangriffen. Und wenn jetzt kommt es dazu und jetzt seid ihr nicht dabei, wenn ihr diesen Kurs fahrt, seid ihr in der NATO tot. Dann, also ihr müsst sagen, Bündnissolidarität, ihr müsst, wenn ihr das vorher versprecht, müsst ihr jetzt auch mitfahren. Und das war der neu gewählten Regierung Schröder, Fischer klar, da kommen sie nicht mehr raus. Und sie haben dann einen Ansatz gewählt mit minimalem Kräfteeinsatz. Also andere Nationen haben jetzt mehr Einsätze geflogen, wobei es eben vor allen Dingen ein amerikanischer Einsatz war. Damit sind sie durchgekommen. Und da große Diskussion. Aber das ist immer die Frage, man kann schuldig werden, wenn man einen Krieg mitführt, man kann aber auch schuldig werden, wenn man ihn nicht führt. Und so einfach nie wieder zu sagen, ist es halt nicht, wie wir in Srebrenica sehen. Da hat ja nun der Westen jämmerlich versagt und einfach zugesehen, wie diese 8000 Muslime abgeschlachtet wurden.
Oder auch in Ruanda damals.
Oder Ruanda, ne, das ist dieselbe Zeit, ne, viel, viel größer noch in der Dimension. Da gab es dann die Responsibility to Protect, aber da war auch die Frage, was heißt denn das? Wann greift man ein? Wann darf man überhaupt eingreifen? Wer ist bereit dazu? Also das ist ein ganz schwieriges Feld.
Ja, das kann ja im Zweifel eben auch immer eigene Leben kosten, der Soldaten und Soldatinnen. Genau.
Und kein Krieg ist gut. Es gibt immer Kollateralschäden, es gibt immer Leid. Die Idee, man könnte sagen, nur die Bösen irgendwie treffen, das ist eine Illusion. Nicht? Und das muss man sich gut überlegen, aber es ist eben eine Zwickmühle. Wie gesagt, man kann auch durch Nichtstun schuldig werden.
Vielleicht schauen wir nochmal auf die aktuelle Situation, gerade mit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine, auf die nukleare Teilhabe. Deutschland hat ja keine Nuklearwaffen und generell auch damals im, ich glaube, 2+4-Trag wurde auch festgesetzt, dass Deutschland ein Verbot des Besitzes der ABC-Waffen hat, also keine atomaren, auch keine Chemiewaffen, keine biologischen Waffen. Und dann ist ja jetzt natürlich das Problem, okay, Deutschland kann nicht abschrecken, aber wir haben ja das Prinzip der nuklearen Teilhabe. Das heißt, dass beispielsweise von den Amerikanern auch Atombomben hier in Deutschland stationiert sind, beziehungsweise dann eingesetzt werden können, falls es zum Ernstfall kommen sollte. Und das Problem ist natürlich jetzt, wenn man gerade eben die Situation in der Ukraine betrachtet, Russland versucht da ja schon so eine extreme Strategie der nuklearen Erpressung zu führen, zu sagen, okay, wenn ihr euch weiter einmischt, dann komme ich vielleicht doch mal um die Ecke und greife euch auch an. Würden Sie sagen, dass das ein Problem ist, dass Deutschland immer noch dieses Verbot der ABC-Waffen hat oder reicht diese nukleare Teilhabe eigentlich aus als Abschreckung?
Das ist eine heiß diskutierte Frage. Letztlich ist die nukleare Abschreckung, hängt an den USA von der NATO. Deswegen wollen ja auch Schweden und Finnland in die NATO und nicht in die EU. Da gibt es auch einen Beistandspakt. Aber die EU, obwohl sie zum Beispiel Frankreich als Nuklearmacht hat, ist es jedem klar, dass das als nukleare Abschreckung gegen ein Land wie Russland, das über 5000 Nuklearwaffen hat, nicht ausreicht. Das sind letztlich die USA. Die USA macht aber so ein Burden-Sharing und sagt, naja, wir haben in der NATO sozusagen verteilte Rollen und es gibt eben diese nukleare Teilhabe. Also auch deutsche Jets könnten theoretisch eben diese taktischen Nuklearwaffen einsetzen. Andere Länder haben das auch. Mhm. Und die große Frage ist jetzt, reicht das aus oder muss nicht Europa selber Nuklearmacht werden? Gerade im Hinblick auf die USA, auf einen möglichen kommenden Präsidenten Trump, der vielleicht sagt, was juckt mich Europa? Wenn man den Nuklearschirm von Europa wegzieht, haben die Europäer ein Problem. Dann haben sie ein massives Problem gegenüber Russland, weil trotz Großbritannien, trotz Frankreich, das Potenzial reicht gar nicht aus, um die Russen abzuschrecken. Also das ist ein bisschen David gegen Goliath. Zumal man das auch gar nicht eskalieren kann. Also die Briten haben keine taktischen Nuklearwaffen, haben nur die Franzosen, aber nur in einem geringen Maße. Mhm. Und die Debatte wird ja geführt, ob die Europäer, ob man die französischen Nuklearstreitkräfte europäisiert, ob man die ausbaut. Nur dann würden wir über einen Verteidigungshaushalt von 6-7% vom Bruttoinlandsprodukt reden und nicht von 2%. Also ich glaube, sehe jetzt noch nicht die Bereitschaft Europas dazu, so viel Geld auszugeben. Das ist aber eine Debatte, die man führen muss, nicht? Und man muss sehen, dass die Europäer, 450 Millionen Einwohner, sich eigentlich völlig abhängig machen von den USA mit, weiß ich nicht, 330 Millionen Einwohnern. Ja. Und das ist ein etwas absurder Zustand. Kein Mensch, also ich könnte mir sinnvollere Dinge vorstellen, als in Nuklearwaffen zu investieren. Auf der anderen Seite müssen wir klar machen, wir sind abhängig von den USA.
Absolut, ja. Und jetzt haben wir es ja gerade schon gesagt, zu Beginn der Gründung der Bundeswehr war die Landesbündnisverteidigung der Auftrag der Bundeswehr. Dann hat sich es ein bisschen gewandelt zur Einsatzarmee, nachdem eben der Kalte Krieg vorbei war. Und jetzt kommt es ja schon wieder ein bisschen so zurück zur Landes- und Bündnisverteidigung, eben basierend auf der aktuellen Situation, dass es eben wieder doch so ein bisschen vielleicht ein Erstarken des Ost-West-Konflikts, ein bisschen kann ich weglassen, es ist ein Erstarken des Ost-West-Konflikts. Auf der anderen Seite hat die Bundeswehr aber ja auch noch den Auftrag der Amts- und Katastrophenhilfe auch im Inland. Wir haben ja schon gesagt, dass die grundlegenden Wesenszüge der Bundeswehr im Artikel 87a des Grundgesetzes festgehalten sind. Zudem ist das Militär ja auch als Instrument deutscher Sicherheitspolitik nur als Ultima Ratio einzusetzen. Herr Neitzel, was genau bedeutet denn der Einsatz des Militärs als Ultima Ratio?
Als letztes Mittel. Also wir wollen nicht, dass jeder jetzt irgendwie plant, die Bundeswehr einzusetzen, Kriege zu führen, sondern man muss alle Mittel ausschöpfen, die sonst vielleicht zu Konflikten...
Also diplomatische Verhandlungen.
Genau, diplomatische Entwicklungshilfe, was auch immer. Und Einsatz militärischer Mittel gilt eben nur als Ultima Ratio, als letztes Mittel.
Was die innere Sicherheit anbelangt, eigentlich schon früher, also jetzt so Amts- und Katastrophenhilfe, beispielsweise bei Corona oder bei Fluthilfen, das ist ausgenommen, ne?
Das ist jederzeit möglich, weil wir haben ja eine Amtshilfe der staatlichen Institutionen. Mhm. Was anderes wäre das zum Beispiel, und da wird ja auch wild darüber diskutiert, darf die Bundeswehr ein entführtes Flugzeug abschießen, das irgendwie eine Bedrohung ist? Das kann, sagen die Bundespolizei ja gar nicht. Wie weit soll die Bundeswehr dann im Inland für Sicherheit sorgen, weil zum Teil eben die Polizei die Möglichkeiten nicht hat und die Bundeswehr hat die Möglichkeiten, aber sie darf nicht. Es wird wild diskutiert. Da sind andere Staaten entspannter. Aber bei uns ist das so eine heilige Kuh. Da haben wir eine große Skepsis als Deutsche. Und andere Staaten, die Franzosen zum Beispiel, gehen da viel entspannter mit um. In Deutschland ist das so nicht möglich und da versucht man die Bundeswehr also aus allen Fragen der Verstärkung der inneren Sicherheit rauszuhalten.
Ja, der Auftrag und die konkreten Aufgaben der Bundeswehr müssen sich auch immer den veränderten Umständen anpassen, haben wir eben gerade schon gut dargestellt, wie es eben im Laufe der Geschichte jetzt war und werden daher in regelmäßigen Abständen auch im Weißbuch genauer definiert. Ein Weißbuch, kurze Erklärung, das ist ein Dokument, in dem die jeweilige Bundesregierung festlegt, wie sie die globale Sicherheitslage eben interpretiert, einschätzt und welche Aufgaben sich vor diesem Hintergrund und eben für die Bundeswehr ableiten. Das Weißbuch wird alle paar Jahre veröffentlicht, also zum Beispiel 1994 wurde eins veröffentlicht oder 2006 und das letzte Weißbuch eben 2016, worauf dann auch die Konzeption der Bundeswehr, also die KDB basiert. Das ist auch wieder ein Dokument, in dem langfristige Grundlinien zum Gesamtkonzept der Bundeswehr definiert wurden. Herr Neitzel, was ist oder sind denn aktuell jetzt die Hauptaufgaben der Bundeswehr, also worauf liegt der Fokus? Ich meine, im Vergleich vom Weißbuch 2006 zu 2016 hat sich ja dann schon einiges geändert.
Es ist ja die Rückkehr der Landes- und Bündnisverteidigung. Die Bundeswehr hat 2006 auf Afghanistan geschaut, auf die sagen, globalen Bedrohungen und Herausforderungen. Die NATO hat schon 2010, 2011 die Landes- und Bündnisverteidigung wieder gleichberechtigt hingestellt. Das hat die Bundeswehr nicht gemacht, auch in ihren Strukturreformen nicht. Und erst 2016 kommt das eigentlich wieder zurück, klar, weil man hatte ja 2014 die Krim-Annexion. Und jetzt ist es eigentlich so, dass wir fast ausschließlich auf die Landes- und Bündnisverteidigung schauen und vielleicht die Auslandseinsätze ein bisschen sehr stiefmütterlich behandeln. Wir wollen ja, eher geht die Tendenz ja auch dazu, sich aus Mali zurückzuziehen. Mhm. Und ich glaube nur, so ganz kann man sich von seinen Verantwortungen auch nicht zurückziehen. Wir müssen lernen aus den Auslandseinsätzen. Wir müssen sehen, was ist falsch gemacht worden. Meines Erachtens ist viel falsch gemacht worden. Also die Frage ist, welche friedensstiftende Rolle, welche staatsbildende Rolle können Soldaten überhaupt spielen? War die Bundeswehr nicht der falsche Adressat? Also hätten wir nicht mehr, viel mehr Richter, Polizisten und dergleichen nach Afghanistan schicken sollen? Eigentlich sind vier Bereiche. Es ist Russland, es ist China, das ist der internationale Terrorismus und das ist die Cyberkriminalität. Diese vier Bereiche beschäftigen uns und nur jetzt muss man sehen, ist natürlich klar, wo der Fokus liegt und jetzt muss man erstmal sehen, dass man die Bundeswehr wieder kampffähig macht oder damit sie einen Beitrag zur Landes- und Bündnisverteidigung überhaupt leisten kann, auch einen Beitrag zur Abschreckung. Und wir müssen insgesamt das ganze Spektrum sehen, ohne uns zu überfordern. Ich glaube, ein Problem war auch, dass die Bundeswehr dann von Mali bis Afghanistan überall so ein bisschen eingesetzt war und man die Frage stellen konnte, okay, was ist denn jetzt eigentlich der Schwerpunkt? Und ich glaube, dass die NATO, die Deutschen vor allen Dingen an der NATO-Ostflanke braucht. Die Fragen sind ja nicht weg. Ne? Also die Frage ist, wie stabilisiert man den Sahel? Es gibt eine große Konkurrenz zu China, zu Russland in diesen Bereichen. Also Europa kann nicht sagen, am Mittelmeer Stopp machen, sondern muss auch beyond its borders schauen. Und nur welche Politik man dabei verfolgen soll, das ist völlig ungelöst und die Europäer schlafwandeln da so ein bisschen hin und her. Sie haben eben keine klare Linie. Sie weigern sich ja auch aus Afghanistan und Mali wirklich Lehren zu ziehen. Also warten wir das mal ab, wie lernfähig wir als Land wirklich sind. Aber es wäre dringend notwendig, um sich für zukünftige Auslandsansätze auch besser aufzustellen und vielleicht die Frage zu stellen, ob man überhaupt die Bundeswehr hinschicken muss, ob andere Institutionen nicht viel besser geeignet sind.
Ja, ich meine, nur militärisch sind solche Konflikte halt wirklich schwer zu lösen oder gar
nicht. Das ist richtig, aber manchmal eben auch militärisch und auch diese Wahrheit müssen wir uns vergegenwärtigen. Wir sagen ja immer, kein Konflikt ist militärisch zu lösen.
Oder rein militärisch.
Genau, die Taliban haben das jetzt gelöst militärisch und Russland versucht auch diesen Krieg militärisch zu lösen. Also wir müssen da aus meiner Sicht einen pragmatischen Blick haben und unsere Schlussfolgerungen einfach ziehen.
Noch eine Frage zum Schluss. Im Weißbuch von 2016, Sie haben es ja schon angedeutet, wurde ja auch auf die Annexion der Krim eingegangen, im Jahr 2014 eben durch Russland und die von Russland ausgehende Bedrohungslage schon wahrgenommen und auch so interpretiert. Ja gut, damals hat vermutlich keiner so wirklich geglaubt, dass Russland dann die Ukraine ein paar Jahre später tatsächlich militärisch angreift, aber zumindest hatte man die veränderte Sicherheitslage ja schon auf dem Schirm. Was würden Sie denn sagen, wie gut lassen sich Trendwenden im Weißbuch überhaupt prognostizieren? Also ist es überhaupt möglich oder kann da nur reaktiv dann im Nachhinein agiert werden und dann ja, ist es vielleicht zu spät?
Na, ich finde, das Weißbuch von 2016 ist schon gerade im ersten Teil ein gutes Weißbuch, das auch die ganzen Problemlagen deutlich macht. Das Problem liegt an dem zweiten Teil. Was folgert eigentlich daraus für die Bundeswehr? Mhm. Weißbücher sind eben sehr oft etwas für den Papierkorb, weil sie zwar schlaue Bücher sind, aber keiner was macht. Also wenn man dieses Weißbuch ernst nimmt, hätte man längst die Bundeswehr kampffähig machen müssen. Und man hat es aber nicht gemacht, weil who cares, was im Weißbuch steht. Also ich bin so ein bisschen kritisch, wir schreiben schlaue Weißbücher und dann diskutieren auch Journalisten drüber und so. Die entscheidende Frage ist, welchen politischen Willen es gibt. Und da ist es natürlich Angela Merkel egal gewesen, was im Weißbuch steht. Die Logik ist dann eine ganz andere. Auch jetzt machen wir eine nationale Sicherheitsstrategie, das ist schön und gut, das zu machen. Aber entscheidend ist der politische Wille, was zu tun. Sind wir bereit, die Bundeswehr auch einzusetzen oder sind wir es nicht? Wenn wir es nicht sind, können wir sie auch auflösen. Diesen Willen, der bildet sich eben auch nicht in so einem Weißbuch notwendigerweise ab, auch wenn man so eine Tendenz sehen kann. Und Papier ist auch sehr geduldig. Und es gibt ja kein Erkenntnisdefizit, sondern es gibt ein Umsetzungsdefizit. Von daher, Weißbücher schön oder nationale Sicherheitsstrategien, was jetzt kommt, aber das wird die Probleme nicht lösen, sondern die Probleme lösen nur schlankere Strukturen, effizientere Institutionen und dann auch der Wille, Schlussfolgerungen aus den Lehren der Vergangenheit zu ziehen.
Herr Neitzel, vielen Dank für Ihre Zeit und das informative Gespräch und Ihre Einschätzungen.
Vielen Dank. Tschüss.
So, in der Theorie wissen wir jetzt schon mal viel über die geschichtlichen und strukturellen Fakten. Aber natürlich ist es auch immer super spannend zu hören, wie das Ganze dann in der Realität aussah. Deshalb sprechen wir jetzt mit dem ehemaligen Generalinspekteur, also dem höchsten Dienstgrad in der Bundeswehr, mit Herrn General AD Wolfgang Schneiderhahn. Und Herr Schneiderhahn gibt uns jetzt ein paar Einblicke in seinen über 40 Jahre währenden Dienst. Herr Schneiderhahn, guten Tag und vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen.
Guten Tag, danke, dass Sie mich eingeladen haben.
Ja, sehr gerne. Ja, selbstverständlich möchten wir Sie den Hörerinnen und Hörern auch ein bisschen näher vorstellen. Ja, leider können wir natürlich nicht die gesamte berufliche Laufbahn aufführen, aber trotzdem mal ein paar der wichtigsten Punkte kurz zusammengefasst. Wolfgang Schneiderhahn trat 1966, also knapp 10 Jahre nach Gründung der Bundeswehr, seinen Dienst in Dornstadt an, diente als Stabsoffizier unter anderem ab 1990 bei der NATO in Brüssel und war von 2002 bis 2009 der 14. Generalinspekteur, also wie gesagt der ranghöchste Offizier in der Bundeswehr und dadurch unter anderem auch verantwortlich für Auslandseinsätze wie zum Beispiel Afghanistan. Außerdem war Herr Schneiderhahn wie die beiden Gesprächspartner Frau Vargas und Herr Bockwinkel aus Folge 1 selbst auch Jugendoffizier von 1972 bis 1974 und ist außerdem Ehrenpräsident des Fördervereins der Jugendoffiziere. Ja, Herr Schneiderhahn, während Ihrer Zeit bei der Bundeswehr und vor allem in Ihrer Funktion als Generalinspekteur haben Sie ja so einige entscheidende Wendepunkte und militärische Strukturwechsel hautnah mitbekommen. Einer dieser sicherheitspolitischen Wendepunkte aktuell ist natürlich der Ukraine-Krieg. Russlands Narrative bzw. Handlungsbegründung stützt sich ja maßgeblich auf die NATO-Osterweiterung. Denn um die Jahrtausendwende traten ja dann auch viele osteuropäische Länder wie Polen, aber auch baltische Staaten in die NATO ein. Wie haben Sie denn damals die NATO-Beitrittsbestrebungen eben dieser Staaten sicherheitspolitisch eingeordnet?
Ja, ich habe das für wichtig gehalten unter dem Gesichtspunkt, dass man denen Stabilität geben muss. Die hatten ja alle ein großes Risiko getragen, indem sie in die Selbstständigkeit nicht nur entlassen, sondern geworfen wurden. Mhm. Nachdem vorher der Warschauer Pakt nahezu alles auch diktatorisch geregelt hatte. Ne? Und plötzlich mussten die alleine auf die Beine kommen. Und das sind Risiken der Stabilität oder Instabilität für diese Länder. Und das war so ein Gedanke mit, den ich mitgekriegt habe in Brüssel, wo man gesagt hat, da müssen wir denen helfen. Und wenn die meinen, sie sollten bei uns Mitglied werden oder dazukommen, dann muss man halt ein paar Parameter aufbauen, die sie erfüllen müssen. Also wir wollen möglichst wenig, die einen Haufen Probleme mitbringen. Da haben wir schon genug, bevor die kommen, ne? Und das war sicherheitspolitisch sicherlich richtig. Ob es in der Vermarktung, der Vermarktung Russlands gegenüber immer ganz klug war, das sei dahingestellt. Aber das klingt so auch ein bisschen altklug hinterher, nicht? Wie gesagt, wir waren ja unter Jelzin bei der Diskussion, ob die nicht auch in die NATO kommen sollen. Insofern ist es ambivalent zu sagen, das hat die geschockt. Putin hat da auch einen Lernprozess gemacht, einen negativen. Und ja, dann kam die Diskussion der Einkreisung Russlands. Aber wenn man auf den Globus guckt, sieht man, dass man Russland nicht einkreisen kann. Das ist geografisch schon gar nicht möglich.
Wird schwierig.
Na, geht nicht. Also man kann zu nah rankommen, man muss es gut vermarkten. Man muss glaubhaft sagen, dass dafür keine Bedrohung ausgeht. Das alles ist versucht worden. Hat ja auch lange Zeit funktioniert, bis dann der Wandel kam. Ich habe gesehen, wie der NATO-Russland-Rat entsteht. Im Militärischen, also im Zivilen auch, aber der Militärausschuss in Brüssel, wo ich als Generalinspekteur Mitglied war, da saß dann auch plötzlich der russische Generalstabschef. Und es gab einen NATO-Ukraine-Rat, da war der ukrainische damalige Generalstabschef. Mhm. Meine letzte Dienstreise als Generalinspekteur führte mich nach Moskau. Und wir haben sehr viel miteinander auch diskutiert in einer Form, wo man heute sagt, man muss sich kneifen. Zu erkennen, ich sage die Wahrheit, wie wir miteinander umgegangen sind, ne? Wie persönlich das war, was wir alles hingekriegt haben. Das tut eigentlich sehr weh, wenn man das so aus der Nähe erleben durfte.
Verständlich. Im Zuge des Krieges wird ja auch viel über die militärischen Kompetenzen der russischen Armee diskutiert. Klar, die Ukraine erhält enorme materielle Unterstützung aus dem Westen, aber dennoch ist es ja schon ein wenig ein Kampf David gegen Goliath und dafür hält das ukrainische Militär gut dagegen. Der Ausgang des Krieges wird sich natürlich zeigen, aber was denken Sie denn, wie das russische Militär bei der russischen Bevölkerung wahrgenommen wird? Also lassen sich da vielleicht auch Parallelen zur Situation nach Ende des Kalten Krieges ziehen?
Wenn diese Armee zurückkehrt, die kam ja als Verlierer zurück aus Deutschland. Die kam auch als Verlierer aus Afghanistan. Und der Glanz dieser Armee, der blättert im Moment schon wieder. Ne? Mhm. Das wird ein Thema werden. Also davon bin ich überzeugt, das können wir nicht lösen. Aber in Russland wird es noch ein Thema werden. Ne? Ja. Und es kann am Ende zu mehr Diktatur führen, als wir heute schon haben, weil er sonst gar nicht über die Runden kommt. Ne?
Ja, das
damit
es
nicht aufbricht. Ich habe einen russischen Zwei-Sterne-General gehabt, der hat mich immer abgeholt am Flugzeug, wahrscheinlich weil er Deutsch kann, hat aber mit mir Englisch gesprochen, aber ich bin überzeugt davon, dass der auch einen Spionageauftrag hatte. Aber er war unheimlich nett und war immer dasselbe und deshalb kannten wir uns. Und er hat mir bei diesem letzten Besuch, da hat er mir eine CD geschenkt, die seine Frau besingt. Und seine Frau singt in Moskau abends in Bars. Und da hat er mir gesagt, dass er sich schämt. Und er hat gesagt, und warum? Da hat er gesagt, weil ich ohne das, was meine Frau verdient, meine Familie nicht ernähren könnte. Ein russischer Zwei-Sterne-General. Wow. Das hat mir schon zu denken gegeben, ne? Weil wir da nicht, wir gucken nicht hinter die Kulissen. Da bist du ja wahnsinnig privilegiert, wenn man mit so einem mal so reden kann, dass man mal dahinter guckt und nicht nur die Fassade beurteilt, sondern auch sieht. Und wenn der mir erzählt hat, dass die das Essen in die Krankenhäuser bringen müssen, weil die die nicht verpflegen können, die Kranken, die normalen Kranken, da muss ich um Gottes Willen, wo sind wir? Und zwar nicht im hinteren Sibirien, sondern im Großraum Moskau. Das ist auch Russland.
Ja.
Und dafür fehlt manchmal mangels Einsicht, Möglichkeiten, auch das Verständnis bei uns, wo die Probleme da wirklich liegen. Und dass die da sich jetzt nicht gegen den Putin stemmen, hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass sie irdischere Probleme haben, als das, was wir glauben hätten, sei ihr Problem. Ne? Vor allem, wenn man weiter im Osten mal gucken darf.
Ja, wir machen ja hier auch einen informativen Podcast und da darf es natürlich auch nicht fehlen, dass wir mal ein bisschen heiklere Themen ansprechen. Und eines davon ist ja auch Extremismus auch in Reihen der Bundeswehr. Und da gab es ja natürlich leider auch in den vergangenen Jahren immer wieder Negativschlagzeilen über eben vor allem natürlich Rechtsextremismus. Wie haben Sie das denn zu Ihrer Zeit im Dienst in der Bundeswehr wahrgenommen? Also wie groß war dieses Problem für Sie wahrnehmbar?
Das Problem war immer da. Man musste sich halt damit beschäftigen. Ich hatte in der Brigade in Erfurt auch welche, die gezielt eingeschleust wurden aus dem rechtsextremen Lager und bei uns Soldat wurden und dann sich bemüht haben, dass sie auch in Positionen wie Vertrauensleute oder sowas gekommen sind. Da haben wir uns damit beschäftigt und gesucht, was sind die Erkennungsmerkmale, was hängen da für Bilder drin, was haben die für Stiefel dabei. Da gab es ja Erkennungszeichen, die weißen Schnürsenkel. Das wusste man ja aus normaler Lektüre. Und wenn sie da ihre Abkürzungssymbole da haben, AHA und an der Autonummer und was da alles war, das konnte man schon entdecken. Und da muss man halt dagegen handeln. Das war nicht immer einfach, weil es bei uns dann eben auch nach rechtsstaatlichen Grundsätzen geht. Und nicht alle, wo ich geglaubt habe, die schmeißen wir raus, ging das dann auch so nahtlos, wie ich mir das gedacht habe. Ich glaube, es war keine Flut. Man muss aufpassen, weil es halt immer auch Waffenträger in irgendeinem Sinne sind. Ja. Nicht? Es sind nicht nur sozusagen Finanzbeamte. Nichts gegen Finanzbeamte, die sind genauso gefährlich. Aber Waffenträger ist auch gefährlich. Ne? Da muss man aufpassen. Und da muss man sich hinstellen und da muss man sich mit den Leuten beschäftigen und sie nicht alleine lassen. Ich glaube, da liegt so ein bisschen ein Versagen im Bereich der inneren Führung, sage ich jetzt mit großer Vorsicht, weil viele glauben, das ginge ganz von alleine. Das tut es nämlich nicht. Mhm. Ja, man muss sich jeden Tag darum kümmern. Ja? Wie gehen wir miteinander um? Das ist eine der zentralen Fragen. Und die muss man vorleben und da muss man wachsam sein und rechtzeitig die Signale erkennen, die es gibt. Und gerade wenn sie dann im Einsatzbereich sind, dann muss man sich auch manchmal in eine Kontroverse hineinbegeben. Das war in Afghanistan an vielen Stellen notwendig, weil natürlich der, der auf Patrouille muss, nicht nur Held ist, sondern auch ein bisschen froh ist, wenn er wieder von der Patrouille zurück ist. Das halte ich für menschlich normal. Und in solchen Situationen entwickeln sich Kräfte, die man nicht unbedingt braucht, aber die man vor allem kontrollieren muss. Und das Prinzip heißt ja, der inneren Führung heißt ja, auch in der Einsatzbelastung, auch in der Todesangst dürfen die nicht sich entmenschlichen und brutal und sonst was werden. Selbst wenn sie unter extremem Stress stehen, sie dürfen nicht zu Bestien werden. Das, glaube ich, ist der Kernauftrag der inneren Führung im Einsatz, das zu verhindern. Also müssen wir ihnen was geben, was ihnen Halt und Ordnung gibt. Sind wir wieder bei dem Thema. Und das ist unsere eigene Bundeswehrgeschichte. Und auf die kann man stolzer sein, als wir es gelegentlich sind in unserer deutschen Bescheidenheit. Wir sind seit Somalia mit irgendwelchen Teilen permanent im Einsatz. Dass das Kraft kostet, dass das Geld kostet, dass das Material kostet, dass du nicht zweimal hast, ist völlig normal. Das geht im Moment völlig unter in der Diskussion. Da steht die Bundeswehr als Trümmerhaufen da, die Panzer rollen nicht, die Flugzeuge, ist alles nicht wahr. Es ist teilweise wahr, aber es gibt eine Erklärung dafür. Ich bin 7 Jahre lang alle Vierteljahre ein paar Tage in Afghanistan gewesen. Und unsere Frauen und Männer waren tapfer und sind tapfer und die haben nicht verdient, dass man das jetzt so schlecht macht. Jetzt bin ich aber vom Extremismus weggekommen. Aber da ist die Kippe dann. Ne? Ja. Wenn man da ein Vakuum aufbaut, dann wird das Vakuum gefüllt. Selbstbewusstsein, Selbstverankerung, Selbstvergewisserung. Das sind alles Themen, die darf man nicht einem Vakuum überlassen, sondern da muss man die richtige Richtung geben und dann sagen, dass bestimmte politische Theorien, die es auch in der Bundesrepublik Deutschland leider wieder gibt, nicht für uns taugen. Und wer sich zu denen bekennt, der gehört nicht in unsere Gemeinschaft. Das ist so. Das ist sicherlich schwierig zu vermitteln, aber es geht. Und man muss sie dann auch aus der Deckung des Heimlichen rausholen. Und da haben wir natürlich so ein paar Felder gehabt, wo die erste Philosophie war, totale Geheimhaltung, was die alles machen. Das nährt natürlich auch Reflexionen, die nicht stimmen. Mhm. Ja? Und das ist dann nach und nach immer ein bisschen mehr aufgemacht worden, dass man auch den Verteidigungsausschuss und die Sprecher im Auswärtigen Ausschuss regelmäßig informiert hat. Wir haben, wenn wir Glück haben, die gaußsche Normalverteilung in der Bundeswehr, nicht? Und da kommt mal das vor und da kommt mal jenes vor, ne? Das ist halt so in einer Großorganisation. Was haben Sie jetzt noch 180.000?
Jetzt sprechen Sie es gerade an. Aktuell leisten ja knapp über 180.000 Soldatinnen und Soldaten ihren Dienst. Ja, das war schon mal mehr. Und eines der Hauptprobleme der Bundeswehr ist neben Geld- und Ausrüstungsmangel eben der Personalmangel. Ist natürlich auch immer genährt dadurch, dass eben sich aktuell vielleicht nicht mehr so viele Personen für den Dienst verpflichten lassen. Ein Hauptproblem ist natürlich auch dadurch bedingt, dass Karl Theodor zu Guttenberg, der damalige Verteidigungsminister, 2011 eben den Vorschlag vorgebracht hatte, die Wehrpflicht auszusetzen. Seit 2011 ist sie ja ausgesetzt, nicht beendet, nur ausgesetzt. Wie bewerten Sie denn diese Veränderung damals und jetzt vielleicht auch die von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier neu aufgebrachte Diskussion, ob es eben eine, soziale Pflichtzeit geben soll, in welcher Form die auch ausgeführt wird dann?
Werden zwei Diskussionsfelder noch in der Wehrpflicht. Das war erstens, dass die Wehrpflichtigen nicht in Auslandseinsätze dürfen, verfassungsgerecht. Das war das eine große Thema und damit eben entzogen werden, sozusagen dem Gesamtumfang, dass eben nur der Rest übrig bleibt. Und wir hatten das andere Thema, dass wir aufgrund der herrschenden sogenannten Wehrungerechtigkeit die Wehrpflichtzeit immer weiter verkürzt haben. Und da stellten sich nicht nur betriebswirtschaftliche Fragen, sondern auch die Sinnhaftigkeit insgesamt. Und deshalb wurde die Wehrpflicht dann immer weiter runtergefahren. Ich selbst war mit dem Verteidigungsminister Jung eigentlich bis zum Schluss bereit und willens, die Verkürzung der Wehrpflicht zu ertragen und zu erklären, damit wir dieses Potenzial nicht verlieren. Die Frage der Wehrpflicht ist nicht in erster Linie eine Frage der Armee. Mhm. Das ist eine gesellschaftspolitische Frage. Ja? Ja, wenn man sagt, die Bundeswehr wird mit allem fertig, was ihr politisch anrichtet. Seit vielen Jahren werden wir mit allem fertig. Und wir werden auch damit fertig. Aber was ist mit dem Zivildienst? Was ist mit der sozialen Komponente? Was ist mit der Entfremdung? Ich muss für den Staat nichts tun, außer Steuer zahlen. Mhm. Ne? Falsch war manchmal zu argumentieren, wir gewinnen keinen Nachwuchs mehr, wenn wir die Wehrpflicht nicht haben. Das Argument geht nicht. Die Polizei muss gucken, wie sie ihren Nachwuchs gewinnt. Die kann auch keine Polizeipflicht einführen. Ne? Aber das Gesellschaftliche, was man damit anrichtet, ne? Das war, glaube ich, dem pekuniären Ansatz geopfert worden. Mhm. Und im Grunde war die Aussetzung der Wehrpflicht eine standrechtliche Erschießung der Wehrpflicht, ohne vorhergehendes Gerichtsurteil. Das ist so ruckzuck durchgegangen, so schnell kann man gar nicht gucken. Manche Parteien haben länger über die Frauenquote in ihren Vorständen diskutiert, aber als die Frage der Haltung der Wehrpflicht. Ne? Naja, ich hätte es noch ein bisschen verzögert.
Und wie sehen Sie dann die Diskussion aktuell?
Ja, es geht daneben.
Aber Sie fänden schon gut, wenn die Wehrpflicht wieder eingesetzt
nein,
wird, oder
nein,
nicht?
Nein, nein, nicht mehr die Wehrpflicht. Nein, nein, das ist vorbei. Okay. Das schafft die Armee strukturell nicht mehr. Also das wäre ein so langer, schwieriger Prozess, das kriegen die nicht hin. Mhm. Und das mit der allgemeinen Dienstpflicht, das hat der Minister Jung kurz nach Dienstantritt 2005 versucht und hat eine Klatsche abgekriegt. Frau Kamm-Karrenbauer hat es probiert. Und ich glaube, EU-Recht spräche auch dagegen, habe ich gehört. Aber ja, sowas wäre nicht schlecht, wenn man unsere jungen Staatsbürger ein bisschen besser mit diesem Staat in eine Solidaritätsgemeinschaft brächte. Ja, da gibt es viele Felder. Nur Zwangsdienst ist halt so eine Sache. Jugendliche äußern sich jetzt ja schon. Dass die jetzt da nicht begeistert sind, ist auch klar. Wird schwierig, das über eine Pflicht hinzukriegen. Ich weiß nicht, ob die Konstellation im Moment richtig ist. Und ich glaube auch nicht, dass der Schrecken des Krieges gegen die Ukraine lange genug anhält, um so eine Diskussion bei uns zu bestehen.
Ja, dann sind wir jetzt am Ende der Folge angekommen, leider. Herr General Adi Schneider-Hahn, vielen lieben Dank für Ihre Zeit und die spannenden Einblicke in Ihre Zeit bei der Bundeswehr.
Danke, es hat mir Freude mit Ihnen gemacht und viel Erfolg.
Dankeschön. So, damit verabschiede ich mich auch von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hören uns dann gerne in der nächsten Folge wieder, in der wir uns damit beschäftigen, was die Aufgaben und der Auftrag der Bundeswehr eigentlich heute in der Praxis bedeutet. Also, was tun Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten aus Hessen eigentlich? In Folge 3 bekommen wir daher erst einmal spannende Einblicke in die Landes- und Bündnisverteidigung. Bis dahin, macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.